Da gab es zum Beispiel Lotte Haas. Hans und Lotte Haas war ein tauchendes Ehepaar. Und Lotte Haas, die hat ja dann das Aufregendere gemacht, zum Beispiel mit Haien tauchen. Und als Mädchen habe ich da halt eben eine Frau im Bikini mit Flaschen und Schnorchel gesehen, die gearbeitet hat für die Meere. Also hatte ich gedacht, na, warum nicht ich auch?
50-50. Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.
Lotte Haas, die mit Haien taucht. Ich kann mich wirklich noch richtig gut daran erinnern. Das ist so ein Fernsehbild von früher, das immer noch vor meinem inneren Auge flimmert.
Na siehste, da hast du ja schon mal was mit Antje Boetius gemeinsam. Sie ist heute eine renommierte Polar- und Tiefseeforscherin und wissenschaftliche Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Und ich wette, Ita, ihr habt noch andere Gemeinsamkeiten.
Naja, also ich habe nur davon geträumt, diese unbekannte Welt im Meer zu entdecken. Und sie hat es tatsächlich gemacht. Aber klar, wir engagieren uns beide für mehr Geschlechtergerechtigkeit.
Und darüber sprechen wir mit ihr, mit Antje Boetius. Die Meeresbiologin spielt in der obersten Liga der Forscherinnen und Forscher mit. Außerdem ist Susanne Menzel-Riedl zu Gast, Präsidentin der Uni Osnabrück und bei Amtsantritt die jüngste Uni-Präsidentin Deutschlands. Sie sagt:
Geschlechtergerechtigkeit im Wissenschaftssystem können Frauen und Männer nur gemeinsam anpacken. Wir Frauen können das nicht alleine und das darf auch nicht zum Frauenthema klein gemacht werden.
Wir unterbrechen also unseren kleinen Tauchgang mit den Haien vorerst und sprechen über Führungsfrauen in der Wissenschaft. Über das, was noch nicht gut läuft, über das, was schon besser läuft in Niedersachsen und natürlich anderswo.
Und damit herzlich willkommen zu 50-50, dem Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen. Wir sind Ita Niehaus
und Andrea Schwietzer.
50-50.
Ita, fallen dir eigentlich auf Anhieb 5 Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen ein, und zwar aus der Zeit vor dem 19. Jahrhundert?
Die Nobelpreisträgerin und Physikerin Marie Curie gehört dann ja nicht mehr so richtig dazu.
Nee.
Aber natürlich Hildegard von Bingen, eine Kräuterkundlerin und Universalgelehrte. Dann die britische Mathematikerin Ada Lovelace. Ja, dann ist da noch Dorothea Schlözer natürlich, die erste Doktorin der Philosophie aus Göttingen. Nach ihr wurde ja auch ein Frauenort Niedersachsen benannt. Und aus Hannover kommt die Astronomin Caroline Herschel. Also, nee, es ist wirklich nicht so einfach.
Also, ich bin ganz schön beeindruckt, ehrlich gesagt. Oh. Ich wäre zum Beispiel auf Ada Lovelace, wäre ich nie gekommen. Aber ich habe ein richtig tolles, schlaues Buch mitgebracht hier. Guck mal.
Ja, das ist, viele, viele Frauen sind da drin.
Viele Frauen. Und zwar Frauen, die die Wissenschaft veränderten, von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Buch mit 260 Seiten, das kann man dann schon mal füllen hier mit Frauen, die was geleistet haben eben tatsächlich. Da findet sich zum Beispiel die Priesterin Enkheduanna. Sie hat so um 2300 vor Christus gelebt und in Mesopotamien die Mondphasen analysiert.
Wahnsinn, da war ich schon.
Ja, hier gucken wir ein paar Seiten weiter. Wo habe ich sie? Da wird die Frankfurter Insektenforscherin Maria Sibylla Merian vorgestellt. 1699 brach sie auf eine wissenschaftliche Forschungsreise nach Surinam auf, völlig gegen die Konvention der damaligen Zeit.
Ganz schön mutig wirklich und selbstbewusst.
Ja, und kaum einer weiß es.
Naja, heute ist uns immerhin klar, dass viele Frauen bahnbrechende Entdeckungen gemacht haben, ob jetzt in der Biologie, in der Physik, in der Medizin oder der Astronomie. Aber ihre Leistungen wurden von den Geschichtenerzählern, den Männern, meistens unter den Tisch gekehrt und gerieten in Vergessenheit.
Die Frauenorte, du hast es ja schon erwähnt, die Frauenorte Niedersachsen, die wollen diese Geschichten sichtbar machen. Und auch eben dieses Buch hier, da sind wirklich viele tolle Role Models drin. Frauen, die teils unter widrigsten Umständen Wissenschaft betrieben haben. Also guck mal hier zum Beispiel die hier, die Jeanne Barré, eine Französin. Sie hat im Jahr 1766 auf einem Segelschiff den Pazifik überquert. Das war eine Entdeckungsreise des französischen Königs Ludwig des 15. und Sie war da als Diener eines Naturforschers dabei, also als Jean, verkleidet als Mann.
Ja klar, sonst hätte sie damals überhaupt keine Chance gehabt.
Ja, sie ist dann allerdings aufgeflogen nach einer Weile, das steht hier auch. Aber sie wurde schlussendlich mit dem Titel Femme Extraordinaire geehrt.
Und es gibt sie natürlich auch heute noch, mehr denn je, diese Femme Extraordinaire. Eine von ihnen ist Professor Dr. Antje Boetius, wissenschaftliche Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven und auch eine Pionierin.
Sie war schon auf etlichen Expeditionen, hat viele davon geleitet auch und sagte mir, sie fühle sich da auf jeden Fall wie eine Entdeckerin.
Also alleine schon auf ein Forschungsschiff zu gehen und auf Expedition loszufahren mit einem Team von Menschen aus der ganzen Welt, die alle ein Ziel haben, nämlich die Erde besser verstehen, auch besser verstehen, was wir in der Zukunft für Chancen haben als Menschen, das Gleichgewicht mit der Natur zu finden, was wir unbedingt müssen, um zu überleben. Das finde ich schon mal großartig. Und dann, wenn ich auch noch ins U-Boot komme zum Beispiel und abtauchen kann in die Tiefsee, wirklich der Raum, der eigentlich den belebten Raum der Erde ausmacht. Man muss sich ja mal vorstellen, wenn man einfach die Dimension, das Volumen berechnet, dann sind 90% des belebten Raums der Erde Tiefsee und wir haben sie kaum beprobt und besucht. Das sind alles große Triebkräfte für solche Expeditionen und für das Entdeckersein.
Es gibt ja auch Videos, wo man sie sieht in diesen U-Booten oder eben auf Expeditionen. Was machen Sie da für Erfahrungen als Frau? Merken Sie, dass Sie sich vielleicht auch mehr beweisen müssen als Männer?
Also heutzutage merke ich da keine richtigen Unterschiede mehr, weil ich bin ja mittlerweile erfahrene Expeditionsleiterin, habe 50 Expeditionen gemacht, geleitet oder daran teilgenommen auf der ganzen Welt, auch in anderen Ländern. Und als Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts bin ich da sozusagen außen vor. Da habe ich einfach eine Position eingenommen, wo jetzt auch gar nicht mehr geguckt wird, Gender oder was auch immer. Da bin ich einfach da und mache meine Sachen. Ich erinnere mich natürlich aber auf dem langen Weg dahin, dass natürlich am Anfang des Weges Sprüche geflogen sind oder dass man sich auch manchmal gewundert hat, dass es wenige Frauen an Bord sind oder das ein Thema war. Wobei ich in Arbeitsgruppen war, wo wir schon immer eine hohe Diversität hatten, eine hohe Durchmischung und mir das als das Natürlichste der Welt vorkam, dass man die Vielfalt abbildet in der Forschung.
Ist das denn auch heute so, dass wenn Sie auf Expeditionen gehen, dass es da ungefähr paritätisch besetzt ist im Team?
Bei den meisten von unseren AWI-Expeditionen haben wir doch wirklich eine gute Durchmischung. Wir achten auch auf die Zahlen. Es gibt ja Ziele für die Wissenschaft und auch bei der Forschung zur See achten wir darauf, wie viele Fahrtleiterinnen haben wir, wie viele Gruppenleiterinnen. Das steuern wir nicht aktiv. Also wir haben keine Quote, wo es heißt, nach 3 Expeditionen mit Mann muss es jetzt unbedingt eine Frau werden. Aber wir passen auf, wir schauen hin, wenn uns die Zahlen nicht stimmen. Wir haben im Grunde einen Anteil von Frauen an der Leitung von Expeditionen. Das entspricht dem Anteil als Professorinnen, also sowas wie zwischen 20% und 30%. Das ist ja nun mal in den physikalischen Wissenschaften immer noch weniger. Bei den Teilnehmern sind wir ganz oft bei 50%.
Weil Sie sagen, es gibt keine Quote, wäre die denn wünschenswert aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht für die Expeditionen nicht, weil wenn man jetzt sagen müsste, von den 50 Plätzen müssen jetzt 25 an Frauen gehen und nur die dürfen, nur diese Suche bestimmt die Kompetenz, die wir mit haben, dann würde das schief gehen. Und wir haben aber auch einfach immer die Augen drauf, gibt es irgendwas, was wir finden, was Frauen limitiert zurückhält, ihre Rolle, ihren Platz einzunehmen und haben auch eine Exzellenzauswahl. Da sehen wir eigentlich, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist viel eher, warum gibt es in manchen Wissenschaften, wie zum Beispiel dem Modellieren, der künstlichen Intelligenz, der Robotik, warum gibt es da so wenig Frauen? Da müsste man hinschauen und man müsste sagen, dass in der Schulbildung, im Zugang zur Universität, in der Ausbildung doch auf diese Vielfalt geachtet wird und der Anreiz höher wird für Frauen, sich auch bei den großen Fragen, zum Beispiel, wie geht es der Erde, auch mit Physik zu beschäftigen dabei.
Wie kann denn dieser Anreiz geschaffen werden? Also wie bringen wir Frauen in die Wissenschaft?
Dazu gibt es mittlerweile einige Forschungen und ich habe mehrere Workshops begleitet und Expertendiskussionen darum. Und es fällt eben auf, dass für Mädchen und junge Frauen, wenn sie sich entscheiden, was ist mein Leistungskurs oder was studiere ich, sehr oft die Frage dahinter steht, was nützt es eigentlich dieser Beruf? Was nützt dieses Studium? Was nützt dieses Wissen? Und die Erfahrung wird gemacht, dass wenn Studiengänge da plakativer klären von vornherein, wozu denn? Also zum Beispiel Physik der Umwelt oder Chemie der Umwelt oder Erdsystemphysik, dann hat man eine bessere Beteiligung, als wenn die einfach nur Physik oder theoretische Physik heißen. Besonders arg ist es derzeit immer noch in den IT-Wissenschaften, also Informationstechnologien, Modellieren, Mechanik, Ingenieurswissenschaften, dort scheint es besonders schlecht zu gelingen, zu demonstrieren, wie essentiell diese Ausbildungen sind für Berufe, die uns in der Zukunft weiterhelfen als Menschen, in der ganzen Menschheit, auf der Welt. Und dafür mehr Reklame zu machen, Frauen zu zeigen, das passt zu euch, so ein Profil, das scheint mir nach all dem, was ich gelesen und gesehen habe, eines der wesentlichen Schlüssel. Dann aber natürlich auch die Rollenmodelle. Also einfach Frauen, die da draußen sind, die die Fantasie von Mädchen und Frauen ausfüllen. Ach, ich könnte das auch, das würde mir Freude machen, das zu sein. Das fehlt auch brutal. Immer noch auch in den Medien, in Filmen, in Funk und Fernsehen. Viel zu wenig Rollenmodelle.
Hatten Sie denn ein Vorbild, womöglich eine Entdeckerin sogar?
Na klar, da gab es zum Beispiel Lotte Haß. Hans und Lotte Haß war ein tauchendes Ehepaar. Als Kind war mir nicht klar, dass das keine richtigen Forscher in dem Sinne waren. Es waren keine Universitätsprofessoren, Professorinnen. Aber es waren Menschen, deren Beruf darin bestand, zur See zu fahren, mit Segelschiffen um die oder dann Dampfern um die Welt zu kommen, zu tauchen. Und Lotte Haß, die hat ja dann das Aufregendere gemacht, zum Beispiel mit Haien tauchen. Und als Mädchen habe ich da halt eben eine Frau im Bikini mit Flaschen und Schnorchel gesehen, die gearbeitet hat für die Meere. Also hatte ich gedacht, na, warum nicht ich auch?
Genau, Sie machen das jetzt quasi auch, sage ich jetzt mal. Wenn Sie jetzt auf Ihren Forschungsbereich gucken, also etwa die Tiefsee, was können wir da für eine geschlechtergerechtere Welt lernen? Was können wir da rausziehen vielleicht für das Leben über Wasser?
Sie meinen, wenn wir diese ganzen verrückten Lebewesen anschauen, die es so auf der Erde gibt, ne? Ja, das bringt mich zu diesem Streitthema Geschlechter. Das ist ja wirklich faszinierend, dass wir uns so abmühen, auch heute in der Gegenwart, aus dem Thema, was ist eigentlich ein Geschlecht, dass wir uns da richtig streiten können, sowohl in der Biologie wie auch in der Öffentlichkeit. Gibt es nicht eine größere Vielfalt oder ein weniger binäres System, als wir so denken? Und herauskommt, wenn man die beste Forschung dann vor sich hält, dass natürlich auch in der Biologie, aber erst recht beim Menschen, der ja ein soziales Wesen ist, eine große Vielfalt der Übergänge von Kompetenzen Fakt ist, in der Tiefsee erst recht. Da gibt es ja ganz viele Fische, die sind in ihrem Leben mehrfach, wechseln die zwischen Frau und Mann sein. Oder es gibt Weibchen, die riesig sind und Männchen, die im Zwergstadium bleiben. Also da gibt es alles in der Tiefsee. Das kann man jetzt alles mit einem Lachen und Augenzwinkern erzählen. Man kann natürlich auch von den homosexuellen Seegurken was erzählen und all solche Dinge. Aber als Biologin muss ich an der Stelle nochmal klarstellen, nur weil eine Seegurke und ein Tiefseefisch total bunt, divers, verrückt und vielgeschlechtlich ist oder schwankt im Leben, bedeutet es nicht, dass wir Menschen genauso funktionieren. Also diese biologischen Beispiele, die reichen jetzt nicht, um manche Phänomene zu uns Menschen aufzuklären. Nämlich, was sind wir eigentlich, wenn wir Kind sind oder erwachsen sind, was sind unsere Kompetenzen? Sind die per se männlich oder weiblich? Kann man da nicht rauskommen und jemand anders sein, der oder die, die man sein will? Und eigentlich für beide Geschlechter alles offen stehen, was es so gibt. Das sind große Fragen, die wir zu lösen haben. Wir können nur sagen, die Wissenschaft wird besser, wenn sie divers ist, wenn sie eine hohe Beteiligung von Menschen mit allen Erfahrungshintergründen haben. Frauen spielen da eine Riesenrolle. Die haben einen anderen Blick durch ihre Lebenserfahrung beziehungsweise durch das Einbinden von Frauen kriegt man eine viel breitere Vielfalt in Erfahrungen, in Kontexten, in Wissen und damit kriegt man am Ende auch bessere Forschung hin.
Ja, das sagt die Meeresforscherin Antje Boetius.
Und ich hätte wirklich noch weiter zuhören können, wenn Sie über Ihre Entdeckung und Erfahrung, Erlebnisse als Expeditionsleiterin, als Tiefseeforscherin erzählt. Aber wichtig ist ja auch, Antje Boetius hat es auch nochmal betont, Wissenschaft wird besser, wenn sie divers ist. Und da sind wir natürlich mal wieder zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Es gibt in dieser Politik nicht sozusagen den einen Hebel und dann ist es umgestellt. Genauso wenig, wie es die eine Ursache gibt, die Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaft oder auch außerhalb bremst. Und wenn man den umlegen würde, wäre alles anders.
Ja, wenn es diesen Schalter gäbe, wer dürfte ihn dann bedienen? Das ist wahrscheinlich dann die große Frage. Wir müssen es anders angehen, das weiß auch Andrea Löther vom Center of Excellence Women and Science. Das Institut fördert Geschlechtergerechtigkeit im Wissenschaftssystem.
Dafür setzt sich in Niedersachsen auch die Dialoginitiative Geschlechtergerechte Hochschulkultur ein. Vor 15 Jahren, also vor fast ganz genau 15 Jahren, haben sich das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Politik, die Landeshochschulkonferenz Niedersachsen und die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an niedersächsischen Hochschulen, kurz LAKOG Niedersachsen, zu diesem Forum zusammengeschlossen.
Ja, das 15-jährige Jubiläum war auch Anlass für die Dialoginitiative Zwischenbilanz zu ziehen.
Und wenn wir noch so kompetent und noch so kooperativ und noch so kämpferisch sind, wir schaffen das nicht alleine.
Allein der Begriff Dialoginitiative heißt ja, wir müssen ins Reden kommen.
Als ich angefangen habe zu studieren, hatten wir 5% Professorinnen. Das ist ungerecht.
Sonst können wir uns den wissenschaftlichen Nachwuchs und die Innovationskraft an unseren Hochschulen, das werden wir nicht voll ausschöpfen können.
Und dann gibt es aber schon Meilensteine, also zum Beispiel in Musikwissenschaft, als dann die ersten Professuren für Gender Studies oder Frauenforschung damals noch gegründet wurden. Also das ist natürlich schon ein Schritt.
Ja, das waren Jutta Dehoff-Zuch, ehemalige Vorsitzende der LAKOG Niedersachsen, Professor Dr. Andreas Bertram, Präsident der Hochschule Osnabrück, Dr. Andrea Löter vom Center of Excellence Women and Science und Professor Dr. Susanne Rode-Breimann, Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Sie alle gehören zur Dialoginitiative Geschlechtergerechte Hochschulkultur.
Geschlechtergerechtigkeit und Wissenschaft. Bei dieser Kombination gibt es noch viele Frage- und Ausrufezeichen. Schauen wir sie uns an.
Fakt oder Fake?
Fakt oder Fake?
Der 50-50-Check.
Der Anteil der Frauen hat sich auf allen Ebenen im Wissenschaftsbetrieb in Deutschland deutlich erhöht.
Das ist ein Fakt. Innerhalb von 20 Jahren hat er sich, so der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs, mindestens verdoppelt. Fakt ist aber auch, je besser die wissenschaftlichen Nachwuchskräfte qualifiziert sind, desto stärker sinkt der Frauenanteil. Nur jede vierte Professur etwa ist mit einer Frau besetzt.
Die Deutsche Hochschulrektorenkonferenz setzt sich für die Quote ein.
Ein klares Nein. Dabei hat Deutschland laut UNESCO weniger Wissenschaftlerinnen als seine europäischen Nachbarn und liegt 2016 mit rund 28% an viertletzter Stelle. Die meisten Forscherinnen finden sich in Nordmazedonien, Lettland und Litauen mit je rund 52%.
Auch Professorinnen werden schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen.
Stimmt, wenn Frauen es tatsächlich geschafft haben, eine Professur an einer Hochschule zu ergattern, droht der Gender Pay Gap. Das zeigt eine Untersuchung im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur von 2019. Besonders betroffen sind die Universitäten.
Die Corona-Pandemie hat die Aussicht auf Geschlechtergleichstellung weltweit um eine Generation zurückgeworfen.
Stimmt leider auch. Viele haben es befürchtet. Im Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums steht es nun schwarz auf weiß. Genau 132 Jahre wird es jetzt noch dauern, bis Frauen und Männer die gleichen Gehälter, Chancen und Rechte haben werden.
Wissenschaftliche Karrieren in Deutschland sind nach wie vor oft prekär.
Ja, ist so. Halbe Stellen, Kettenverträge, unsichere Berufsperspektiven. Das sind keine guten Arbeitsbedingungen. Das ist auch nicht gerade familienfreundlich. Nur ein Beispiel. 92% des wissenschaftlichen Personals muss sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hangeln, wenn es sich nicht gerade um eine Professur handelt.
Fakt oder Fake?
Fakt oder Fake? Die Fakten sprechen also eine deutliche Sprache und gerade für Frauen ist dieser Flaschenhals richtig, richtig eng.
Es gibt aber Frauen, die es erfolgreich durch diesen engen Flaschenhals schaffen. Antje Boetius haben wir schon gehört und auch Professor Dr. Susanne Menzel-Riedel ist eine von ihnen, die erste Präsidentin der Uni Osnabrück, eine Professorin für Biologiedidaktik und mit 43 wurde sie Deutschlands jüngste Uni-Präsidentin. Das ist noch nicht lange her, 2019 und selbst da war sie in diesem Job noch weitgehend allein unter Männern.
Und das sorgte für richtig Wirbel in den Medien.
Ja, und inzwischen ist Susanne Menzel-Riedel für viele Frauen ein Vorbild. Darauf habe ich sie auch gleich angesprochen.
Also ich bin ja nicht angetreten mit einem Bewusstsein darüber, welche Wirkung meine Kandidatur oder hinterher auch die Wahl haben würde. Aber Natürlich ist es so, dass die Vorbildfunktion für junge Frauen da ist und ich kriege das manchmal auch gespiegelt. Also mich sprechen dann bei Veranstaltungen Studentinnen an oder Postdocs oder ja, andere Angehörige der Universität, meistens Frauen, und sagen, ganz ehrlich, wir finden das toll, einfach zu sehen, was möglich ist. Und man hat einen Möglichkeitsraum, den man vor Augen sieht. Und das ist viel besser, sowas zu sehen und sich vorstellen zu können, so könnte man es machen. Heißt ja nicht, dass alle so leben müssen wie ich oder solche Entscheidungen treffen müssen, aber sie sehen eine Möglichkeit vor sich und das war in meiner eigenen Biografie auch wichtig.
Ja, Frauen haben es immer noch schwerer. Sie haben zwar aufgeholt, was Führungspositionen auch in der Wissenschaft angeht, wenn man so die Jahrzehnte zurückschaut, aber die Wissenschaft ist auch immer noch sehr stark männerdominiert. Was ist Ihre Erfahrung? Das ist jetzt mal wieder die klassische Frage. Mussten Sie als Frau härter kämpfen, um da anzukommen, wo Sie jetzt sind?
Also härter kämpfen, das ist eine Rhetorik, die mir in dem Zusammenhang nicht gefällt, weil ich glaube auch nicht, dass das die Antwort ist. Ich habe schon mehr aufpassen müssen. Also ich glaube, man muss wirklich die Augen sehr offen haben und wach sein und mitkriegen, wo treten jetzt wieder subtile Muster zutage, die mir meine Stimme nehmen oder meine Präsenz nehmen. Und das fängt bei Kleinigkeiten an, wenn es in Sitzungen um heiß diskutierte Themen geht. Und naja, diese Klassiker, die kennen wir alle. Ne? Ich melde mich, sage eine tolle Sache und alle nehmen es zur Kenntnis. 2 Minuten später sagt der Kollege, der die ganze Zeit auf dem Handy gedaddelt hat, genau das Gleiche. Und es ist ein Applaus zu hören. Und das sind solche Momente, wo man total aufpassen muss und sagen muss, ja, das war ja gerade meine Idee und dann darf ich die jetzt vielleicht auch zu Ende führen, wo sie so viel Zustimmung erfährt. Also man kann das ja nett machen, man muss nicht aggressiv kämpfen. Und mit dieser Strategie bin ich eigentlich weitergekommen, total wach zu sein, sich da die Butter nicht vom Brot nehmen zu lassen, aber mit meiner eigenen Art.
Haben es jüngere Frauen heute leichter, ihren Weg so zu gehen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich sag mal theoretisch ja, praktisch nein. Theoretisch ist, glaube ich, die Möglichkeit, Problemlagen anzusprechen, größer geworden, weil der Diskurs gesamtgesellschaftlich weitergegangen ist. Das kann man jetzt nicht mehr so wegdrücken. Ich glaube aber trotzdem, dass für das Wissenschaftssystem und auch für Frauen in Führungspositionen sich viele Parameter noch nicht geändert haben, sachliche Parameter, die es nach wie vor schwer machen.
Ja, das ändert sich nur im Schneckentempo. Gut, es gibt Förderprogramme, es gibt Initiativen, es gibt hier, habe ich gesehen, die Dialoginitiative zur Chancengerechtigkeit von Frauen an niedersächsischen Hochschulen. Was läuft also da aus Ihrer Sicht vor allem schief?
Also ich glaube schon, das ist wirklich ein Stück weit eine Kulturfrage. Wenn Sie sich überlegen, wie kommen Sie in die Spitzenpositionen der Wissenschaft? Da müssen Sie natürlich erstmal durch die ganze Phase der Unsicherheit, bis dann eine Stellenperspektive da ist. Das ist die erste Stellschraube. Ich glaube, wir brauchen früher Sicherheit. Und für mich persönlich ist die Antwort darauf die Juniorprofessur. Da gibt es auch Fallstricke in den Stellentableaus, die man beachten muss. Aber das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und dass diese Entscheidung bis also wirklich aller spätestens Mitte der 30er Jahre, der Lebensjahre dann getroffen werden kann. Das Zweite ist aber die ganze Berufungskultur. Wenn wir uns das mal kulturell angucken, worauf ist so ein Berufungsverfahren ausgelegt? Auf Selbstdarstellung. Das ist von vorne bis hinten der Punkt. Sie müssen Ihre Unterlagen aufhübschen, Sie müssen Ihre Meriten dort schamlos ausbreiten und dann natürlich auch den entsprechenden Auftritt hinlegen. Jetzt frage ich mal, auch wenn das ein bisschen verkürzt ist, ne? Wessen Eigenschaften sind das denn eigentlich da, die da gefragt sind? Sind das typisch männliche oder typisch weibliche Eigenschaften? In der Zuschreibung, in der gesellschaftlichen Zuschreibung, würde ich sagen, sind überwiegend männliche Zuschreibungen. Und dann kennen wir ja alle diese tollen Studien von impliziten Assoziationen. Welche Begriffspaare kann man eigentlich intuitiv besonders gut zusammenpacken? Frauen und Haushalt und Männer und Aggressivität und Arbeit und so. Und das macht doch was mit den Leuten in den Berufungsverfahren. Da kann ich mich doch selbst noch nicht mal ausnehmen. Ja, eine Frau, die extrem willensstark auftritt, manchmal ist einem das schlicht unsympathisch und solange man das nicht reflektiert und sagt, was ist denn jetzt hier eigentlich los, gucke ich nicht vielleicht jetzt komischerweise auch mit dieser Brille, die ich eigentlich gar nicht mehr haben will, dann kommt man an dieser Stelle nicht weiter.
Brauchen wir also die Quote, damit sich da auch was strukturell ändert und Gremien, Kommissionen paritätisch besetzt sind, damit auch diese Kultur sich letztendlich ändert?
Also wir haben ja die Regelungen, dass Frauen in unseren Gremien zu einem gewissen Teil vertreten sein müssen. Also paritätisch, da sind wir natürlich weit von entfernt, weil unsere Stellentableaus das auch noch nicht hergeben. Und da sehe ich das mit einem lachenden und weinenden Auge. Ich bin eine Zeit lang in der Biologie mit einer Kollegin die einzige Professorin gewesen. Und da konnten wir uns alle Gremientätigkeiten immer schön aufteilen. Wir haben nur in Gremien gesessen. Unsere Kollegen hatten doch da wunderbar Zeit zum Forschen. Das ist doch toll. Also ich meine, wenn es solche Auswüchse nimmt, dann hilft das jetzt auch nicht. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn Sie viele Frauen in einem Gremium haben, die in dem System groß geworden sind, das wir gerade kritisieren, können Sie nicht blind davon ausgehen, dass diese Frauen sich für Frauenbelange einsetzen. Denn implizit ist ganz häufig auch eine Haltung zu spüren, für die ich sogar ein Stück weit Verständnis habe, Mann, wir haben da alle durchgemusst. Ich finde viel wichtiger, dass wir die Männer für diese Sache mit ins Boot holen. Also ich glaube, die Quote ist zu einfach gedacht.
Als erster Schritt?
Ja, ich meine, wir sind ja jetzt da, ne? Also, dass wir immer wieder darauf achten müssen. Jetzt gibt es ja auch Sekundäreffekte, dass erstmal die Leute ein Bewusstsein dafür haben, dass die Frauen ein Thema haben und auch da sind und da sein sollten. Als erster Schritt, ich fürchte, zähneknirschend muss man sagen, ja, okay, brauchen wir vielleicht. Aber Sie merken, ich bin nicht so richtig glücklich damit.
Was würden Sie also jungen Frauen vor allem raten, die in der Wissenschaft wollen, die Karriere machen wollen? Worauf sollten Sie vor allem achten?
Also eingangs habe ich darüber gesprochen, dass man immer dann darauf achten muss, wenn Frauen die Sichtbarkeit genommen werden soll, also für diese Sichtbarkeit auch einzustehen. Da muss jede Frau ihren eigenen Weg finden. Manche machen das aggressiv, manche eher anders. Also muss man immer gucken, was man für einen persönlichen Stil findet. Ich bin mit einem sachlichen Stil da immer ganz gut mit durchgekommen. Und ich glaube, das Zweite, was wir häufig beobachten, Frauen warten darauf, dass man sie promoted, also dass sie gefragt werden, dass man sie bittet, dass man sie einlädt. Und ich glaube, das ist nicht der Weg. Also hingehen, ich bin jetzt hier, ich stehe jetzt zur Verfügung und ich stelle mir vor A, B, C, D. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Fallstrick, den Frauen häufig nicht sehen. Würde ich gerne Ihnen mit auf den Weg geben, diese Chancen zu ergreifen und sich dann ganz klar sichtbar zu machen und sie auch einzufordern und da nicht immer die Nette im Hintergrund zu sein. Naja, und wenn es dann später um die Themen Familie und Beruf geht, da werde ich ja häufig auch kritisch für zitiert, sage ich immer Augen auf bei der Partnerwahl. Also wenn Sie sich einen Helfer anlachen, der Ihnen sagt, ach, wenn wir später eine Familie haben, dann helfe ich dir. Da sollte man sehr gut überlegen, was dann für einen selbst übrig bleibt.
Auch im Gespräch mit der Osnabrücker Uni-Präsidentin Susanne Menzel-Riedel wird wieder mal deutlich, es gibt keine Patentlösungen.
Ja, die Vision ist ja da von einer geschlechtergerechten Wissenschaftswelt und die Pläne liegen sozusagen schon viel zu lange in der Schublade.
Und wie schauen die Mitglieder der Dialoginitiative Geschlechtergerechte Hochschulkultur in Niedersachsen in die Zukunft?
Wer, wenn nicht die Hochschulen, sollen sich für Gleichstellung und Chancengleichheit in unserer Gesellschaft einsetzen und das vorantreiben?
Das, was ich positiv mitnehme und auch sehr unterstützen möchte, ist, dass das Thema Führungskultur, Personalentwicklung auch an Hochschulen viel, viel stärker und intensiver auch in Richtung Gleichstellung läuft.
Es geht um Qualität, Qualität und Gleichstellung zu verbinden. Ich glaube, das ist nach wie vor das Ziel und insofern wünsche ich der Dialoginitiative gutes Gelingen.
Das waren Dr. Sandra Dittmann, Leiterin Fachbereich Schule der Stadt Braunschweig und ehemalige Vorständin der LAKOG Niedersachsen, Dr. Sabine Johansen, Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und Dr. Barbara Hartung, stellvertretende Vorsitzende des Landesfrauenrates Niedersachsen und ehemalige Referatsleiterin im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. 50-50.
Heute sind wir mit Haien getaucht, also zumindest gedanklich waren wir mit ihnen unter Wasser. In der nächsten Folge schmeißen wir uns dann direkt ins Haifischbecken. Es geht dann um Spitzenpolitikerinnen.
Genau, passend zur Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober.
Und bis dahin wünschen wir einen schönen Sommer.
Keine Sommerpause machen übrigens die Social-Media-Seiten und die Internetseite des Landesfrauenrates Niedersachsen. Dort gibt es weitere Informationen zum Thema Frauen in Führung und zum Podcast.
Und natürlich ein Link, um sich für den Newsletter anzumelden.
Mein Name ist Ita Niehaus.
Und ich bin Andrea Schwietzer.
Tschüss und bis zum nächsten Mal. 50-50.
Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.